Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wir kommen gerade von Weihnachten her. Da haben wir die Geburt Jesu gefeiert. Und heute begegnet uns Jesus als 30-jähriger, ungefähr 30-jähriger Mann, der den Wunsch hat, sich taufen zu lassen. Was in diesen 30 Jahren geschehen ist, wissen wir nicht. Wir wissen aber, dass Gott ihn hat werden und reifen lassen. Gott hat ihn nicht als eine Art Wunderkind auf die Menschheit losgelassen. Gott hat ihm Zeit gelassen, auch die Zeit, sich zu entwickeln, ohne ständig in der Öffentlichkeit zu stehen. Die Taufe ist nun eine Zäsur im Leben Jesu, denn nach der Taufe beginnt er sein öffentliches Wirken. Und gleich geht es mit einer Irritation los. Johannes will ihn nicht taufen. Und dafür hat er gute Gründe. Für Johannes war die Taufe ein Akt der Buße, der Umkehr zu Gott. Und die Umkehr zu einem Leben im Sinn Gottes. Johannes hat in seinen Predigten kein Blatt vor den Mund genommen. Er hat den Menschen ihr Fehlverhalten, ihre Doppelmoral, ihre Verlogenheit schonungslos vorgehalten. Und anstatt, dass die Leute sagen, was ist das denn? Wer ist dieser Wüstenprediger, dass der uns so beschimpft? Sind sie ihm scharenweise hinterhergelaufen? Sie haben gespürt, in diesem Mann ist die Wahrheit. Er sagt, was stimmt. Und ihn zu hören, da spürt man, da finde ich echtes Leben. Und diese Menschen haben sich nicht mehr rausgewunden mit Erklärungen, Beschwichtigungen, Vergleichen, die anderen sind noch schlimmer als ich, sondern sie haben sich ihrer Schuld gestellt, weil die Worte des Johannes sie ins Mark getroffen haben. Und so hat Johannes sie zur Taufe eingeladen, damit sie umkehren können. Damals war ja Taufe nicht so, wie wir das in der Kirche feiern. Es gab ja auch noch gar nicht unsere Kirchen in dem Sinn. Also kein kleines Taufbecken, wo so ein ganz bisschen Wasser auf ein Kind rieselt, damit es sich bloß nicht zu sehr erschrickt, sondern die Menschen wurden im Jordan untergetaucht, ganz und gar mit dem ganzen Körper, um deutlich zu machen, alles, was an mir nicht in Ordnung ist, das soll hier untergehen, das soll abgewaschen werden, das soll in diesem Fluss bleiben und ich will neu herauskommen und anders leben. Die Leute sind also in den Jordan gestiegen, haben sich untertauchen lassen, haben abwaschen lassen, alles, was in ihrem Leben nicht in Ordnung ist. Und indem sie in den Jordan gestiegen sind, sind sie in die eigene Tiefe gestiegen, in die eigene Angst und Lebenslüge, in das, was schmerzt und was man sich selbst nicht zugesteht, in den eigenen Abgrund und die eigene Mördergrube. Und genau dahin steigt Jesus ab. Wo Menschen sich ihrer Tiefe stellen, sie anschauen und sich nicht mehr verstecken, den Schmerz zulassen, dass sie so sind, wie sie eben sind. Da stellt er sich an ihre Seite. Er steigt zu ihnen in den Jordan, in ihre Tiefe. Und Johannes kann nicht anders als protestieren und sagen, aber du, Jesus, hast das doch nicht nötig. Nein, natürlich nicht. Er, der Sohn Gottes, das wahre Ebenbild Gottes, der mit Gott eins ist, der braucht doch keine Umkehr zu Gott. Er ist doch auf dem Weg mit Gott ganz und gar eins. Aber gleich am Beginn seines öffentlichen Wirkens macht Jesus unmissverständlich deutlich, dass er den Menschen da begegnet, wo ihr Leben zerstört ist, wo sie es auch selber zerstört haben, wo Schuld ist, wo sie sich von Gott entfernt haben, wo sich der Dreck des Lebens sammelt, symbolhaft im Jordan. Einmal wird Jesus sagen, die Starken bedürfen keines Arztes, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Das ist seine Berufung. Das wird hier am Anfang seines Wirkens deutlich und zieht sich hin bis zu seinem Ende am Kreuz. Er nimmt die Schuld der Menschen auf sich, damit sie befreit neu anfangen können. Buße, Umkehr, wie Johannes sie gepredigt hat, bedeutet neu anfangen dürfen. Neu den Weg suchen, den Jesus gegangen ist, den Weg, den Gott für uns vorgesehen hat. Das aber schaffe ich nur, wenn einer mir in meiner Tiefe mit seiner Liebe begegnet. Denn da, wo ich mich nicht leiden kann, da brauche ich einen, der mich leiden kann. Da, wo ich mich nicht aushalte, brauche ich einen, der mich aushält. Da, wo ich mir etwas vormache, brauche ich einen, der sagt, aber ich sehe tiefer. Und das hat Jesus getan. Er stellt sich zu mir, zu uns, da, wo uns etwas wirklich schwer fällt. Darum steigt er in die Tiefe des Jordans, taucht ein in unsere Tiefe und Schuld. Damit lebt Jesus auch etwas vor, wie sich Gott unser Menschsein, unser Miteinander vorgestellt hat. Gott gefällt es, dass Menschen sich nicht zu schade sind, dahin zu gehen, wo die Menschen sind, und zwar die, die ganz unten sind. Nicht von allen guten Geistern verlassen, sondern voll des Heiligen Geistes sind die Menschen dort aufsuchen, wo sie im Dunkeln sind. Menschen, die ihre Füße in den Schlamm stellen, wie im Jordan. Das kehrt unsere Vorstellungen um. Bei den Menschen, die von den Anständigen geschnitten werden, ausgerechnet dahin platziert Gott die Schnittstelle von Himmel und Erde. Da hält sich sein Sohn auf. Und das gefällt Gott. Hier macht Gott den Einschnitt, durch den seine Liebe in unsere Welt einbricht. Und von daher können wir ahnen, was Jesus mit dem Hinweis meinte, den er dem Johannes gegeben hat. Lass es zu, dass ich getauft werde, denn nur so können wir die Gerechtigkeit, die Gott fordert, ganz erfüllen. Hier geht es nicht darum, dass Rechte und Pflichten aufgerechnet werden. Die Gerechtigkeit, die Gott fordert, will, dass es wieder recht wird in dieser Welt. Angesichts der Bosheit, die in der Welt ist, geht das nur, wenn einer freiwillig einen Überschuss an Liebe riskiert und einbringt. Ich könnte es auch anders sagen. Jesus, Gottes Sohn, hatte die Taufe im Jordan wirklich nicht nötig. Da hatte Johannes recht. Aber wir haben seine Taufe nötig, damit Erlösung kommt. Wir können nicht mehr untergehen, weil Jesus in alle Abgründe unseres Lebens hinabgestiegen ist. Und so, nur so kann der Mensch wieder ins Lot kommen. Und als Johannes es zulässt, Jesus zu taufen, reißt der Himmel auf. Und das ist ein Zeichen dafür, Gott ist unmittelbar nahe. Der Geist Gottes kommt auf Jesus herab und vor allen wird bestätigt, was Jesus von Anbeginn war. Gott sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wenn wir es geschehen lassen, dass Jesus in unsere Tiefe steigt, wenn wir es ihm sagen und anvertrauen können, wie es in uns aussieht und es mit ihm teilen, dann reißt auch der Himmel über uns auf. Dann kann es sein, dass die Stimme, die längst schon in unserer Taufe zu uns gesprochen hat, wieder vernehmbar wird, die sagt, du bist die geliebte Tochter Gottes. Du bist der geliebte Sohn Gottes. Wir kennen diese Worte, aber manchmal klingen sie für uns einfach hohl. Weil wir denken, ja, wenn ich einigermaßen fleißig bin und angenehm und freundlich und es irgendwie so einigermaßen klappt im Leben, dann mag es ja sein, dass ich liebenswert genug bin. Aber da gibt es die vielen Stimmen in uns und um uns herum, die zu uns sagen, das, was du tust, ist nicht genug. Du hast nicht genug Zeit. Du gibst dir nicht genug Mühe. Du bist nicht freundlich genug. Eigentlich bist du doch überflüssig. Stimmen, die so schnell die Stimme Gottes in uns übertönen. Und dann gibt es vielleicht noch die geheime Frage in uns. Was ist denn, wenn die anderen wüssten, wie es wirklich in mir aussieht? Was sagen sie dann? Und wenn Gott bis in meine Tiefe sieht, was sagt er dann? Ja, was? Das werden wir nur erfahren, wenn wir uns mit all dem, was in uns ist, mit unserer Tiefe ihm anvertrauen und unser Herz öffnen. Wenn ich einmal nicht mehr mache, beweise, mich hervortue oder so tue, als ob, sondern geschehen lasse. Geschehen lasse, dass Gott mich wirklich ansehen darf. Dann wird die leise Stimme Gottes zwischen allen anderen Stimmen hörbar, spürbar, die sagt, du bist die geliebte Tochter Gottes. Du bist der geliebte Sohn Gottes. Ja, du. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.